Der Predigttext steht 1. Mose 14, Anfang Bibel, 1. Mose 14, Vers 1 bis 16. Eine Kriegsgeschichte. Es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von Sineach, Arjochs des Königs von Elasach, Kedorlaomers des Königs von Elam und Tidals des Königs von Völkern, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, dem König von Gomorra, und mit Shinab, dem König von Adma, und mit Shemeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoach. Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist, also das Tote Meer. Denn sie waren 12 Jahre dem König Kedorlaomer untertan gewesen, und im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Darum kamen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter zu Ashtaroth-Karnaim und die Susiter zu Ham und die Emiter in der Ebene Kirjataim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis El-Paran, das an die Wüste stößt. Danach wandten sie sich um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hatzezon-Tamar wohnten. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, und rüsteten sich zu kämpfen im Tal Siddim. Mit Kedorlaomer, dem König von Elam, und mit Tidal, dem König von Völkern, mit Amraphel, dem König von Sinjar, und mit Arjoch, dem König von Elasar, 4 Könige gegen 5. Das Tal Siddim aber hatte viele Erzharzgruben. Die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Hebräer, der da wohnte im Hain Mamres des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Anach. Diese waren mit Abram im Bund. Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318 in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis Dan und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Das müssen Sie mir verzeihen, dass ich noch ganz unter dem Eindruck dessen stehe, was ich in den letzten 7 und 8 Tagen erlebt habe. Diese Menschenmassen kann man sich nicht vorstellen. Was das bedeutet, wenn ein Land, nein, man muss sagen, ein Kontinent wie Indien mit seinen 700 Millionen Menschen bevölkert ist. Was gilt da schon der Einzelne? Vielleicht eine typische Szene in dem grässlich grausamen Verkehr von Neu-Delhi. Jagte diese Taxi Wildhupen durch die Gegend, und dann war da so ein Radfahrer. Links ein Bus, dazwischen der Radfahrer und dann die Taxi, und der drückt ganz an den Bus hin. Der Radfahrer stürzt zu Boden, die Hinterräder des Taxis gehen über das Rad hinweg. Ich sehe noch, wie ich mir aus dem Fenster rausbeuge, dass der Mann sich erhebt. Ich weiß nicht, ist er verletzt? Nicht einmal stoppt das Auto. Der Taxifahrer lacht nur und sagt, er hat kein Recht, hier zu fahren. Wir sind entsetzt. Muss man da nicht halten? Nein, der Stärkste hat Recht. Der, wer mehr PS drauf hat, wer die stärkere Hupe hat, der fährt durch. Und der Schwächste, der kann sehen, wie er weiterkommt. Ist das nicht ein Bild unserer ganzen Welt? Gesellschaft. Das ist doch bei uns nicht anders. Wer die stärksten Ellbogen hat, der drückt den anderen auf die Seite. Das ist Überlebenskampf, so wie er draußen in der Natur gang und gäbe ist. Der setzt sich durch, wer die stärksten Wurzeln hat und am meisten Kraft. Und dann haben wir am letzten Samstag die stundenlange Parade sehen können. Wenig später begannen die Gespräche der großen Sechs, die für die Neutralisierung und für die Abrüstung ein Wort einlegten. Aber dann sind stundenlang die Panzer und die Tanks vorbeigefahren und dann haben die Inder geschwärmt. Mit denen können wir noch einmal Pakistan besiegen. Die können sich auch in der Wüste bewegen. Und dann lachten sie und sagen, ach, die Pakistanis mit ihren amerikanischen Tanks, Weltgeschichte. Davon wissen wir gar nicht. So sieht's aus. Einer gegen den anderen. Und der Stärkste setzt sich durch. Der, der am meisten Macht hat. Das Land Gandhis, 30% der Staatsausgaben für Militär, kein Wort mehr drüber. Grausame Wirklichkeit unserer Welt. Und dann haben wir heute in der Bibel auch plötzlich so einen kurzen Abriss der Weltgeschichte. Wie das so läuft, dass wir uns jetzt ganz klar verstehen. Ich treffe immer wieder Christen, die sagen, du vergisst das so gern, wir Christen müssen politisch tätig sein. Selbstverständlich. Noch nie hat dies einer bestritten, das ist, hat nicht mal was mit dem Christentum zu tun, das ist Bürgerpflicht, Menschenpflicht. Natürlich muss ich mich einsetzen, mit allen meinen Möglichkeiten, das tun sie doch hoffentlich. Mit allem, was sie können. Aber das Grausame ist doch etwas ganz anderes und davon wollen wir heute Morgen reden. Was kann ich denn tun, wenn dieser grausame Ablauf der Weltgeschichte kommt? So wie damals. 12 Jahre waren die dort tributpflichtig. Was heißt denn das? Dass sie ausgesaugt wurden bis zum letzten Hemd, bis zum letzten Blutstropfen. Diese Herrscher haben von ihnen das Letzte an Abgaben und Steuern verlangt und so wurden sie unterdrückt und unterjocht. Und dann kam der Freiheitskampf. Und dann, wie geht denn der Freiheitskampf aus? Wir wollen doch uns nichts vormachen, dass auf dieses grausame Blutbad nur neues Unrecht folgt und dort nicht einmal durchsetzen konnten sie sich. Dieser Kedor Laomor mit seiner großen Kriegsmaschine fährt einfach noch einmal drüber hinweg. Das ist Weltgeschichte. Sagen Sie doch nicht, als ob das alles noch einen Sinn hätte und als ob das alles irgendwo noch eine höhere Gerechtigkeit hätte. Und das Furchtbare, das geschieht, dass Gott seine Hand auch abziehen kann von dieser Welt. Und dann nur das geschieht, einer gegen den anderen. Und dann das Unrecht, das siegt am Ende. Und Menschen, die ihre Fäuste ballen und doch unter die Räder kommen und nichts tun können. So wie jener kleine Radfahrer, den es da unter die Taxi beutelt. Und nachdem keiner fragt und wo keiner stehen bleibt. Menschen gibt's genug, was gilt schon das Leben des Einzelnen? Das sage nicht ich Ihnen, sondern das müssen Sie sehen, wenn Sie wach beobachten, was in der Welt geschieht. Das ist das, was einen kaum mehr loslässt. Ohnmächtig stehe ich mittendrin. So wie es uns nicht losgelassen hat, meine Frau und mich, als eine Frau sich zu Füßen warf und ihr Baby hinstreckte, man genau wusste, jede Hilfe, die ich gebe, hat doch keinen Wert. Und die Inder sagten, tu es nicht. Es ist nur eine Lumperei wieder dahinter. Wie? Wäre nicht das Almosen besser gewesen, wenn sie einmal gesehen haben, wie unvorstellbar das ist, wenn die Menschen hausen im größten Slum an Bombay 1 Million Menschen auf einem Haufen, ohne Sanitäreinrichtungen, ohne etwas, dieser Gestank, der darüber liegt. Weltgeschichte. Weltgeschichte. Es wird sicher Hilfseinrichtungen geben, die Ihnen immer das Märchen erzählen, wenn Sie 30 Mark geben würden, wäre alles gelöst und Sie wären ein großer Menschenretter. Sie sind selber schuld, wenn Sie es glauben. Sie werden immer erleben, wie wenig Sie erreichen können. Und dann wird man mutlos. Das Tolle an der Bibel ist, dass sie erzählt von Lot. Gott sieht auf Einzelne. In dieser Riesenmasse von Menschen, Einzelne kennt er mit Namen und ruft sie. Lot und Abraham. Und wenn Sie gar nicht viel beim Bibellesen verstehen, dann wollte ich nur, dass Sie dies verstehen. Das Allergrößte ist, wenn ein Mensch entdeckt, Gott ist da. Und er die Hand Gottes fasst und dann mittendrin in dieser Weltgeschichte anfängt, mit Gott etwas zu wirken. Nicht, weil er es kann, nicht, weil er sein Vertrauen auf sich selber setzt, sondern weil er mit Gott im Bunde ist. Weil Gott ihn stark macht. Und das erzählt die Bibel auf allen möglichen Seiten. Und darum ist nicht die Frage, ob wir uns überhaupt betätigen wird, sondern woher wir unsere Macht haben, woher wir unseren Einfluss, unsere Stärke haben, woher wir das Können nehmen, woher wir unsere Befehle nehmen, unsere Weisungen für das, was wir tun. Und die Frage, was wird aus Lot, der da hineingezogen wurde in diesen Strudel der Weltgeschichte? Mein erster Punkt, ich habe heute nur zwei. Wie Laub im Wind, ach armer Lot. Man will es nicht glauben. Vielleicht sagt einer nach der Predigt, du hast ein bisschen krass gezeichnet. Sie können es sagen, wie Sie wollen, denken Sie drüber nach. Es ist wie Laub im Wind. Wenn das einmal an Sie kommt, dass Ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert ist und keiner fragt nach Ihnen, dann wissen Sie, was Welt ist. Dann hängen Sie plötzlich mit drin. Und wenn Sie wissen, wie das ist, wenn andere Sie vergessen und nicht mehr an Sie denken, bloß weil Sie jetzt Hilfe brauchen, was das ist, plötzlich ist einer da und niemand kümmert sich um ihn, der Einzelne, wie Laub im Wind. Lot hatte ja ganz anders mit seinem Leben begonnen. Er war ja mit Abraham ausgezogen und dann stand er vor einer wichtigen Entscheidung. Damals, als Abraham ihm vorschlug, sie mögen sich doch trennen, weil sie nicht miteinander ziehen konnten. Die Viehherden waren zu groß und die Wiesen zu karg zum Weiden der großen Herden. Und dann hat Abraham damals den Neffen Lot wählen lassen. Geh hin, wohin du willst. Und sie sahen von diesem Berg hinunter und der Lot, ach, so richtig ein Bild eines jungen Menschen, geschäftstüchtig und clever, der hinuntersieht und sieht diese fruchtbaren Landstriche, bevor dieses Gebiet am Toten Meer später verderbt wurde von Gottes Zorn. Und er sieht das alles und sagt, Geschäft ist Geschäft, da muss man mitmachen. Und man muss sein Leben einmal leben. Ist daran was Böses? Ist nichts Böses? Ist etwas Böses, wenn Sie Ihr Geschäft planen? Wenn Sie im Beruf tüchtig vorwärts machen? Ist was Böses dabei, wenn man Geld verdient? Ist doch nichts Böses. Wir leben doch nur einmal. Es ist nur die Frage, ob Sie noch mehr haben. Noch mehr als Erfolg im Geschäft. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Stellen Sie mal vor, die ganze Welt. Und Jesus sagt, es lohnt nicht. Wenn du dein Leben nicht geborgen hast in der Hand Gottes, hoffentlich geht dieser Refrain des Chores mit Ihnen. Wenn sie nicht mehr haben, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das sieht so pessimistisch aus. Du willst uns ja nur die Freude verderben. Ich will keine Freude verderben. Die Welt wird es ihnen schon verderben. Der Lot war so fröhlich gestartet, war so fasziniert, so beglückt, so wie es uns allen immer wieder geht, dass uns plötzlich die Dinge des Glaubens so unwichtig, so klein, so nebensächlich vorkommen. Er hat sich ja nicht mehr darum gekümmert, dass Gott sie einmal gerufen hat, dass er mit seinem Onkel Abraham mitgezogen war auf ein großes Ziel, auf eine Stadt, die einen Baumeister hat, auf eine neue, ewige Stadt. Ach, was soll denn dieses himmlische Jerusalem? Hier muss man leben, hier ist man gefordert.
Und er hat sowas gebracht, Lot. Seine Töchter waren gut verheiratet. Er war Stadtrat geworden. Soweit haben sie es wahrscheinlich noch gar nicht gebracht. Saß im Tor der Stadt, angesehen und geehrt, obwohl er ein Fremder war, ein Neubürger. Das ist nicht leicht bei den Spannungen, die es da gibt. Sein ganzes Leben wie Laub im Wind hin und her geweht. Mehr nicht im Strudel der Weltgeschichte. Lassen Sie mich noch einmal klar sagen, es gibt viele Leute heute, die haben große Absichten in ganzer Lauterkeit und sagen, wir wollen endlich mal die Welt verändern. Oder jetzt hört man immer wieder so schön bei der großen Hungersnot in Äthiopien, wir wollen die Ursachen abstellen. Stellen Sie doch mal die Ursachen ab. Sorgen Sie dafür, dass mal wieder regnet nach 3 Jahren. Können muss man. Wir sind doch mitten hineingestellt und das merkt doch der, der an der Front steht, der nicht bloß drüber redet und Vorsätze hat, sondern der sich hineingibt heute ins Leid der Welt, der weiß doch, wie ohnmächtig man drin steht, wie ein Lot, der mitgezogen wird, plötzlich im Strudel der Welt. Aber jetzt muss ich noch vom Einsatz des Abraham reden. Bei Abraham kommen die Nachrichtenbote, bringt einen verschmierten Zettel. Kurz die Nachricht, was passiert ist, es braucht nicht viel. Wieder einmal hat die Saat der Gewalt gesiegt. Glauben Sie, im 20. Jahrhundert gehe es anders. Gewalt hat gesiegt. Wer die Macht in der Hand hat, der kann bestimmen. Und dann noch die kurze Nachricht, dein Neffe Lot ist auch gefangen. Was denkt man in solchen Augenblicken? Erlauben Sie mir, dass ich ganz offen sage, ich fürchte, wir würden manchmal in solchen Augenblicken sagen, siehste Lot, so hat's kommen müssen, du hast ja nicht hören wollen. Jetzt musst du fühlen, Erfahrungen musst du machen, Hörner musst du dir abstoßen. Es geschieht dir ganz recht. Jetzt sitzt du drin. Da geschieht etwas ganz anderes. Kein Wort von diesem allem. Da steht nur drin, dass Abraham handelt. Und bitte ich Sie noch einmal, das zu verstehen. Was Abraham macht, war hirnverbrannt, war verrückt. Nachdem die Könige von Sodom mit ihren ganzen Verbündeten erlegen waren, sammelt er seine kleine Schar von Bediensteten um sich und sagt auf, ein Bruder ist in Not. Wenn Christen zur Tat schreiten, ist es das lächerlichste Aufgebot. Dann mögen die anderen ihre 100 Millionen im Fernsehen addieren. Ist die Frage, ob Gott mit ihnen im Bunde ist. Sie brauchen gar nie fragen, ob sie einen anderen Rückhalt haben. Und das hat mir vorhin im Lied so gefallen. Es fing mir plötzlich auf, zum Spott dem Feigenrat. Es gibt so viele Ratgeber, die sagen, du musst Kompromisse machen in der Welt. Glaubende wissen, ich darf meine kleine Lebenskraft und das, was mir gegeben ist, in die Waagschale werfen und es wird nicht vergeben sein. Wenn Sie es genau ansehen, merken Sie, dass es überhaupt keine Kriegsgeschichte war. Gott schlägt niemanden tot. Das machen Menschen. Dass er dorthin zieht und plötzlich seinen Vetter, seinen Neffen Lot herausholt aus dem Gefangenenlager. Mein Bruder! Lassen Sie andere witzeln und spötteln über das Wort Bruder. Wir wollen zu glaubenden Christen nicht Herr sagen, sondern Bruder. Der, der des gleichen Glaubens ist und mit Jesus den Weg geht. Bruder, den muss ich holen. Der muss heraus. Und dann gibt's kein Unmöglich mehr. Da braucht man keine Unterstützung und keinen Rückhalt sonst mehr. Wenn Gott mich sendet, dann kann ich alles möglich machen. Und dann lassen Sie mich einfach an ein paar Beispielen erzählen, weil es mich gepackt hat. Wir hatten Begegnungen bis jeweils weit in die Nacht hinein, um die vielen Projekte auch einigermaßen zu sehen, die in den letzten Jahren dort gefördert wurden. Hoch vom Norden aus den Bergen am Himalaya war Taji Bahadur angereist. Ein wenig schwierig war es bisher immer, sich brieflich zu verständigen. Er hat dort oben eine kleine Ausbildungsstätte, eine Bibelschule mit Sozialarbeit gegründet, wo einfache Verrichtungen gelernt werden, damit die Evangelisten, die hinausziehen, wieder in den Dörfern das Gleiche tun können. Und wenn man dann auf einmal hört und sagt, ja, welchen Rückhalt haben Sie? Dann sagt er, bei uns gibt es überhaupt keine Christen. Alle Dörfer, in die wir ziehen, sind so 100% heidnisch. Ja, was suchen Sie? Und dann erzählt er, wie dort im Animismus, im Heidentum, die Sehnsucht nach Befreiung lebt. Er erzählt, wie sie Menschen taufen, wie sich Menschen bekehren und wie sie dort oben anfangen, Menschen helfen zu einem neuen Leben. Ein Einzelner, der hinzieht. Im Alter von 55 Jahren hat er seinen gesicherten Posten aufgegeben und hat sich in dieses Werk rufen lassen. Hatte niemand hinter sich, der ihn finanziell trug. Ein paar Inder haben uns damals geschrieben, wenn ihr den tragen würdet, das ist ein Pionierwerk. Wie bewegend das war, wenn einer einem erzählt, was das bedeutet hat. Liebe, die er erfahren hat über die Meere hinweg, in der Bruderschaft. Ein anderer, Vishal, ein junger Theologe, der darunter litt, dass die Bevölkerung, die Farmer so arm sind, wenn sie ihr Getreide verkaufen, bekommen sie etwa 20 Mark. Aber dann die Großhändler, die es weiterverkaufen um 80 oder 100 Mark, die werden reich. Dann hat er eine Genossenschaft gegründet. Und er wusste um den großen Hass der Reichen. Ein gläubiger Beter, dieser Vishal, wo man nicht auseinandergehen durfte, ohne miteinander zu beten. Dann erzählt er mit stockenden Worten, was passiert ist. Sie haben mir vor ein paar Wochen alle meine Häuser niedergebrannt. Und jetzt stehe ich vor den Ruinen. Und jetzt lachen Sie, dass es eben doch keinen Wert hat, den Armen zu helfen. Im Namen Jesu. Umsonst. Was ist denn umsonst? Meinen Sie, es sei etwas umsonst, was gewagt werde? Der Leiter des Evangeliumsrundfunks, dem wir gegenüber sitzen, erzählt, wie im Radio die Nachricht kam von dem schrecklichen Giftgasunglück in Bhopal. Und dann sagt er, meine erste Reaktion war, den nächsten Bus nehmen, da müssen wir hinein. Und uns der Menschen jetzt annehmen, jetzt wo sie hinausfluten aus der Stadt, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Jetzt müssen Jesus-Leute hinein. Und ob das gut geht, erfragen Sie nicht, wie das ausgeht. Das ist ein Glaubenswagnis. Aber wir wissen, dass diese Bruderliebe nicht von uns erfunden wurde. Die hat Jesus vor allen anderen an uns erwiesen. So ist Jesus uns den Verlorenen nachgegangen. Und wenn es für uns Bruderliebe gibt und Rettung von Verlorenen, dann möchte ich Ihnen dies heute so ins Herz hineinbrennen, dass Sie, wo Gott Ihnen einen Auftrag gibt und eine Verpflichtung und einen Dienst, dass Sie dann mit aller Macht und aller Entschlossenheit hingehen, dass Sie geben, was Sie haben, aber dass Sie wissen, das Teilen der Güter ist noch nicht genug. Wenn ich nicht einen Menschen herausgerettet habe, einen Lot herausgeholt habe, dass er etwas Größeres kennt, als nur in der Welt Ehre und Anstellung und Macht zu bekommen. wenn ich es ihm nicht wichtig gemacht habe. Das Größte, was unseren Retterdienst noch auszeichnet, in allem, was selbstverständlich ist, im Teilen des Guten, im Reden, im Geben, im Lieben, dass das Größte geschehen darf, dass einer herausgerettet wird. Wofür denn? Fürs Königreich Gottes. Sensationell ist in dem Ablauf der Weltgeschichte, wenn Sie heute dieser eine sind, der sagt, ich will mich an Gott binden, ich will nur noch ihm gehorsam sein und ich will in dieser Welt den Retterdienst tun, den großen Retterdienst Gottes. Amen.